NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Melanie Straub liest die dritte von 10 Folgen des Romans Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. 20 Jahre ist es her, dass Claude, Brigittes Mann und Vater ihres kleinen Sohnes, bei einem Motorradunfall ums Leben kam. 3 Tage später zogen Mutter und Sohn in das neue Haus und jetzt muss sie es verkaufen. Denn es soll abgerissen werden. Ein Umstand, der dazu führt, dass sich Brigitte ihrer Vergangenheit stellt. Und sie beginnt eine Untersuchung, die der Methode Was wäre, wenn in 16 Punkten folgt und dem Schmerz nicht ausweicht.
Am nächsten Tag habe ich völlig aufgedreht Gesetzestexte konsultiert und bin zur Spezialistin in Vorverträgen geworden, samt der Fragen zu den Pflichten beider Parteien und Auflösungsmodalitäten. Ich erkundigte mich beim Notar, einem Freund, beim Makler, bei der Bank, die mich schon 2 Wochen zuvor empfangen hatte. Ich rechnete in einem Notizbuch nochmal alles durch. Und als ich dann alle Möglichkeiten ausgeschöpft oder besser gesagt alle Sackgassen durchschritten hatte, beschloss ich, dass wir doch, wie geplant, die Wohnung in Montessui kaufen und danach sofort wieder verkaufen würden. Das konnte doch nicht so schwer sein. Die Nachfrage war groß. Ich war umgeben von Bekannten, die genau solch eine ruhig gelegene Wohnung suchten. Es war das neue Credo unserer Generation. Junge Familien träumten von einem Garten mit kollektivem Gemüsebeet, Schaukel und Kaninchen, von kollektiven Aperitifs unter der kollektiven Weinlaube. Die Nachfrage überstieg das Angebot. Mit einem Fingerschnippen würde ich die Wohnung weiterverkaufen können. Ich würde eine Anzeige aufgeben, in die ich schriebe: Ideal für Familien ohne Clan. Leben an der frischen Luft. Seltenheit. Barbecue möglich. Lebensfreude mit Gemüsegarten. Ich musste nur noch mit Claude reden und seine Meinung einholen. Natürlich versuchte er, mich von dem Gedanken abzubringen. Jeder Mensch bei klarem Verstand hätte das Gleiche getan. Aber ich habe auf meinen Plan bestanden und kurzerhand entschieden: Ich kümmere mich um alles. Und dann noch gesagt: Du brauchst nichts zu tun. Und hinzugefügt: Mach dir keine Sorgen, das wird schon klappen. Subtext: Ich bin so clever. Subtext: Ich werde keine weitere Gelegenheit verpassen, dich zu verblüffen. Ich organisierte eine Besichtigung nach der anderen. Ich kümmerte mich selbst um die Besuche in der Wohnung in Montessui, ohne über einen Makler zu gehen. Ich fürchtete die Frage: Warum verkaufen Sie? Ich hatte mir eine Lüge ausgedacht, die so billig war, dass ich nicht wage, sie hinzuschreiben. Sie wissen schon, die Arrangements, die man mit sich selbst eingeht, das sind keine ganz sauberen Geschichten. Selbst in der Praxis eines Psychologen habe ich es nie zugegeben. Warum verkaufen Sie? Ich ließ die Wohnung besichtigen, dann holte ich unseren Sohn von der Schule ab. Ich wirkte wie ein normaler Mensch. Es ging mir ja auch tatsächlich gut. Ich betrachtete die ganze Sache als ein Spiel. Die Achterbahnfahrt hatte bereits begonnen. Ich sagte mir, dass es mir Spaß machte, Wohnungen zu zeigen. Im schlimmsten Fall könnte ich einen Beruf daraus machen. Ich hatte einen neuen Roman begonnen, aber ich hatte nicht mehr den Kopf, weiter daran zu arbeiten. Er sollte Versteckspiel heißen und eine zeitgenössische Variante des kleinen Däumlings werden. Es ist bei den Plänen geblieben. Um etwas schreiben zu können, muss man besessen sein von dem, was man erzählen will. Und damals war ich von etwas anderem besessen, das allen Platz einnahm. Zum Glück arbeitete ich, wie bereits erwähnt, nicht zu Hause, was mir erlaubte, ein paar Stunden pro Woche ein ausgeglichenes Leben zu führen. Einerseits fuhr ich mit dem Wagen über die Stadtautobahn ins Büro, nahm an Sitzungen teil, hatte Entscheidungen zu fällen, musste Gespräche führen, Telefonate abwickeln, Bücher lesen, alles konkrete Dinge in einem klaren Rahmen. Ich sagte mir also: Alles gut, du schnappst nicht über. Andererseits log ich und verkaufte die Wohnung, die ich erst 3 Wochen zuvor gekauft hatte, an ein junges Paar, das gerade geerbt hatte. Vielleicht log es auch und vorhatte, Nachwuchs zu bekommen. Ich war stolz, das Claude zu erzählen. Zu stark. endlich von einer erdrückenden Last befreit. Was für eine Erleichterung! Endlich fühlte ich mich leicht, federleicht. Ich weiß noch, wie ich andauernd Lust hatte zu tanzen. Freude. Freude. Ich empfand nichts als Freude. Jetzt konnte ich endlich Madame Mercier anrufen, die wir zuerst angebettelt, dann vertröstet hatten. Ruf nicht an. Jetzt kommt alles wieder ins Lot, dachte ich, nach all der unkontrollierten Beschleunigung. Jetzt lief alles wie am Schnürchen. Unser Kanü zu verkaufen war relativ einfach. Das Viertel boomte. Auch wenn am Ende des Winters die Sonne nur zwischen 1 und 3 Uhr nachmittags in die Wohnung schien und nur kurz die gemauerten Wände und das Parkett zum Leuchten brachte, das wir vor 10 Jahren mit so viel Eifer abgeschliffen hatten. Ein junges Paar, schon wieder eins, aus Saint-Étienne, der Mann arbeitete bei der Feuerwehr, fand die Wohnung nach seinem Geschmack und beabsichtigte, alles einzureißen, um es dann nach seinen Vorstellungen zu renovieren. Vielleicht sogar wieder mit Zwischendecke. Er fand die Möglichkeit, dass die Holzbalken brennen könnten, nicht so berauschend. So hat jeder seine Zwangsvorstellungen. Blieb noch, den Vorvertrag für das Haus der Merciers abzuschließen und einen Kredit bei der Bank zu bekommen. Und dann würden wir wieder auf beiden Beinen stehen. Das war genau der ominöse Tag, an dem Claude mit dem Prozentsatz der Kreditversicherung herumalberte, der auf uns beide verteilt würde. Natürlich nur im Todesfall. Wir saßen im Büro der Volksbank, unsere Motorradhelme auf den Knien. 50-50? 40-60? Es war, als versuchten wir herauszufinden, wer von uns beiden mehr wert war. Wer vertrauenswürdiger war, wer solventer, wessen Zukunft vielversprechender. Ich war halbtags bei einem Verein angestellt und begann gerade mit dem Schreiben. Claude leitete die städtische Mediathek von Lyon und arbeitete regelmäßig für Le Monde, meistens für die Regionalredaktion Rhône-Alp, wo er Artikel über Musik veröffentlichte. Lachend veranstalteten wir dort auf dem Schreibtisch der Volksbank ein Armdrücken, um das Gefühl von Ernsthaftigkeit abzuschütteln, das uns im Griff hatte, während wir jede einzelne Seite des Vertrags paraffierten, ohne auch nur eine gelesen zu haben. Wir machten diese Geste unter den Augen des Kundenberaters. Es war ein Reflex spätpubertärer Rebellion, etwas zutiefst Unreifes, das zeigte, dass wir eigentlich gar nicht bereit waren, ein Haus zu kaufen und einen Traum zu realisieren, den wir im Grunde unseres Herzens verachteten. Und es ist wahr, dass das Ganze untypisch war für uns. Und dennoch gingen wir geradewegs in diesen neuen Lebensabschnitt hinein. Indem ich meinen Willen durchsetzte, bereitete ich, ohne es zu wissen, die Rahmenbedingungen für den Unfall vor. Viertens. Wenn wir die Schlüssel nicht schon im Voraus verlangt hätten. Es war vorgesehen, dass die Merciers uns die Schlüssel des Hauses am 21. Juni aushändigen würden, dem Tag der Unterschrift unter den Kaufvertrag. Aber ungeduldig wie wir waren, hatten wir sie gebeten, uns den Schlüsselbund schon ein paar Tage früher zu überlassen. Das heißt schon am Freitag, dem 18. Juni, damit wir das Wochenende hätten, um in der Garage für einige Kartons Platz zu schaffen und mit dem Umzug zu beginnen. Der Notar war, wie schon gesagt, ein Freund von uns. Oder genauer gesagt, der Freund von Guy, der mit Claude in der Stadtbibliothek arbeitete. Weil uns so viel daran lag, hatte er zugestimmt, 5 gerade sein zu lassen. Um uns einen Gefallen zu tun und sich nicht als rigider Hüter des Gesetzes zu geben. Er glaubte, das Richtige zu tun. Und es war ja auch kein Risiko dabei. Dergleichen geschah regelmäßig. Es genügte, dass wir sofort die Wohngebäudeversicherung abschlossen, was wir denn auch auf der Stelle machten. Dann begannen wir, die ersten Kisten zu transportieren. Winterkleidung, Bücher, Schallplatten, ein bisschen Kinderspielzeug. Wir dachten, so gewinnen wir Zeit. Und da die Wohnung, die wir aufgaben, nur ein paar 100 Meter von dem Haus entfernt war, konnten wir das machen, wann wir Lust hatten und unseren Peugeot 106 vollladen. Es war witzig und regressiv, das Auto mit Kisten und Tüten voll zu stopfen. Wie damals, als wir noch Studenten waren. Es machte Spaß, Dinge zu sortieren und Stapel von Zeug aufzuschichten und uns in Bewegung zu setzen. Nach all den Monaten des Zauderns hatten wir es nötig, etwas zu tun. Es war uns gar nicht möglich, stillzusitzen. Dermaßen hatten wir Lust, damit anzufangen, das Haus in Besitz zu nehmen. Wir waren wie elektrisiert und jeder Handgriff war von einer Ungeduld gesteuert, die man auch Euphorie nennen darf. Es war die gleiche Fieberhaftigkeit wie an dem Tag, als ich das Haus meiner Familie verließ, um mich mit Claude im Zentrum von Lyon niederzulassen. Das sind einzigartige Gefühle, die sich einem einbrennen, die alle Energiezentren des Körpers aktivieren. Das Haus erlaubte uns, unsere Träume und Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Einzige Grenze war unser Budget. Ich sah mich schon die Erde umgraben, um Beete anzulegen, sah mich einen kleinen botanischen Garten anlegen, der unserem Sohn erlauben würde, die fleischfressenden Pflanzen zu hegen, die seine neueste Leidenschaft waren. Ich sah mich schon dabei, ein Miniaturgewächshaus zu bauen, um darin Samen zu ziehen. Ich stellte mir eine Veranda vor und noch eine ganze Reihe weiterer Anbauten. Sagen wir es so, mir Dinge auszumalen war nicht das Problem, im Gegenteil. Es war geradezu unmöglich, sich nicht in die Zukunft hinein zu projizieren. Es ist erstaunlich, wie sehr das Bewusstsein den gesamten Raum in Besitz nimmt, Pläne schmiedet und jeden Quadratmeter des neu gekauften Grundes erforscht. Ich denke an dieses Wochenende, an dem wir die Schlüssel bekommen hatten, wie an ein Geschenk. Ich denke an das Junilicht, das auf den lehmfarbenen Mauern spielte. Ich denke an das große Portal aus Holz mit den antiken Beschlägen, das man mit Kraft öffnen musste. Und an den schweren Schlüssel, der sich in dem rostigen Schloss kaum drehen ließ. Ich denke an die Sonnenflecken auf der glühend heißen Erde des Hofs. Ich denke an meinen Wunsch, diesen Hof mit Kletterpflanzen zu bevölkern, um einen Patio zu machen, einen mediterranen Ort der Zuflucht und Inspiration. Ich liebte den Gedanken, dass man das Haus durch diesen Garten betreten würde, den wir erst noch schaffen mussten. Und ich hatte vor, einen Fahrradunterstand zu bauen, denn in dieser besseren Welt sah ich mich meine Einkäufe auf dem Fahrrad machen. Die perfekte, coole Städterin, die ich werden wollte. Damals sagte man noch nicht Bobo. Am Sonntagmorgen gingen wir zum Flohmarkt in Fessin und fanden einen schmiedeeisernen Gartentisch mit 4 Stühlen. Nicht mehr ganz frisch, aber noch benutzbar. Ich würde sie nur abschleifen und neu lackieren müssen. Diese Gartenmöbel, so rustikal wie reizend, waren die exakte Illustration unseres künftigen Lebens, so wie ich es mir vorstellte. Ein Klischee, das ich vermutlich aus einem Film oder einer der Wohnzeitschriften hatte, die ich damals atemlos durchblätterte und behalten habe. Sie sind immer noch in Reichweite auf einem Regal, direkt hinter mir im kleinen Zimmer des Hauses, in dem ich schreibe. Und das, wie alles andere, bald dem Erdboden gleichgemacht werden wird. Wir hatten Marie und Marc eingeladen, mit uns zusammen im Garten ein Glas zu trinken auf diesen schmiedeeisernen Stühlen, die reichlich unbequem waren. Es war eine Art Picknick und wir tranken Bier, das wir mitgebracht hatten. Wir hatten uns unter dem Kirschbaum niedergelassen, der voller Kirschen hing. Es war exakt die Kirschenzeit. Überall auf dem Boden lagen die auf den Steinen aufgeplatzten Knorpelkirschen herum und klebten an den Schuhsohlen. Die Jungs kletterten in den Baum. Ich rief ihnen zu, sie sollten Acht geben. Schließlich wollten wir uns den schönen Sonntag nicht verderben. Das einzige Problem: diese Schlüssel hätten wir niemals im Voraus verlangen sollen. Diese winzige Zeitverschiebung hat den ganzen Unterschied ausgemacht. Das habe ich erst danach verstanden. Nimm die Schlüssel nicht. 5. Wenn ich nicht meine Mutter angerufen hätte. Wie Familien funktionieren, ist eine merkwürdige Sache. Manchmal kommen die Geschichten der einen der anderen unter die Augen. In diesem Falle zu Ohren. Unwissentlich. Meine Mutter wusste, dass mein Bruder, der in derselben Stadt wohnte wie ich, keine Garage mehr für sein Motorrad hatte. Eine Woche lang. Wegen seiner Vermieterin, die, wie ich später erfuhr, die Box für ihre Zwecke brauchte, nämlich um sie neu zu streichen. Und zwar genau ab Freitag, dem 18. Juni. Also exakt dem Tag, an dem wir unsere Schlüssel bekamen. Und vor allem dem Tag, an dem mein Bruder eigentlich hätte in Urlaub fahren sollen. Ich frage mich, warum ich meiner Mutter erzählt habe, dass wir die Schlüssel hatten. Dass wir jetzt schon die Schlüssel hatten. Dass wir endlich die Schlüssel hatten. War das wirklich so dringend? Ich frage mich, warum ich meiner Mutter erzählt habe, dass es in diesem Haus eine Garage gab. Eine Garage, die wir zu einem Wohnzimmer umbauen wollten. Und einen Hof, in dem wir Platz finden würden, um eine Garage zu bauen. Was bringt eine Tochter dazu, ihrer Mutter etwas auf der Stelle mitzuteilen? Umso mehr, als wir üblicherweise selten telefonierten, vielleicht einmal alle 2 Wochen, und dass das Mobiltelefon noch nicht erfunden war. Ich weiß schon, es gab zwar bereits welche, aber wir hatten uns noch keins gekauft. Der einzige Mensch in meiner näheren Umgebung, der schon eins hatte, war Clarice, die in einer Beziehung zu einem verheirateten Mann lebte und den riesigen Apparat ganz selbstverständlich aus ihrer Handtasche zog und dann, wenn sie bei uns war, hin und her ging, um eine Stelle zu finden, an der sie Empfang hatte. Weswegen wir keine SMS schicken konnten, womit wir heutzutage jeden Ort kommunizieren, an dem wir uns gerade befinden, und jede Stimmungslage. Es hätte auch passieren können, dass ich meine Mutter anrufe, um ihr zu sagen, wir hätten die Schlüssel und auf den Anrufbeantworter treffe, auf dem ich selbstverständlich keine Nachricht hinterlassen hätte. Was dann alles, was danach passiert ist, vermieden hätte. Meine Mutter anrufen, also meine Eltern anrufen, das ist ein Lapsus, der Bände spricht. Aber da mein Vater schwerhörig war und vermutlich auch noch aus anderen Gründen, hatte er die Gewohnheit angenommen, das Telefon nicht abzuheben. Meine Eltern waren selten außer Haus, vor allem abends nicht. Sie gingen nicht aus. Das Risiko, auf den Anrufbeantworter zu treffen, war also nicht groß. Gleich null, besser gesagt. Was zugleich beruhigend und erschreckend ist. Umgekehrt hatte meine Mutter immer große Schwierigkeiten, mich zu erreichen, weswegen sie dann auch immer fragte, wo strawanzt du wieder herum? Mit diesem Verb, das in ihrer Familie in der Auvergne benutzt wird und voller Andeutungen steckt, in diesem Falle bezogen auf meine Art, nicht stillsitzen zu können. Offenbar kann es nichts Interessanteres zu erzählen gegeben haben, damit die Tochter ihrer Mutter diese Geschichte mit den frühzeitig überreichten Schlüsseln mitteilt. Also, zu dem Zeitpunkt eine gute Nachricht. Mama, ich hab die Schlüssel, vertraut die Tochter ihr ganz aufgeregt an. So wie sie hätte sagen können, Mama, guck, wie schön ich Pipi ins Töpfchen gemacht habe. Mama, ich habe die Schlüssel. Ich kann auch ein Haus kaufen. Ich habe alles, was man mir beigebracht hat, ganz richtig umgesetzt. Nur weil ich die Sex Pistols höre, heißt das nicht, dass ich nicht alles genau so machen könnte wie meine Eltern. Wie alt muss man werden, um von der Meinung seiner Mutter unabhängig zu sein? War es, um die Vorzugsbehandlung zu unterstreichen, die der Notar uns angedeihen ließ, indem er uns behandelte wie Freunde? Wollte ich mich gegenüber meiner Mutter aufwerten, indem ich beiläufig erwähnte, der Notar sei ein Freund? Ohne das damals im Geiste so zu formulieren, dafür war es noch zu früh, hatte ich das begonnen, was man den Aufstieg in eine höhere soziale Klasse nennt, ohne mir die Neurose zu ersparen, die immer mit so etwas einhergeht und natürlich auch ohne sie den anderen zu ersparen. Der Notar war der Freund eines Freundes, wie ich im letzten Kapitel schon sagte. Wir kannten ihn erst seit kurzem. Und im Gespräch funktioniert es nun einmal so, dass die Freunde von Freunden, ja auch vage Bekannte, zu Freunden werden. Der Einfachheit halber. So ist es eben. Man benutzt gern Kürzel. Man kann sein Leben nicht damit verbringen, immer und ewig ins Detail zu gehen. Soweit, so gut. Aber was bringt dann die Mutter dazu, diese Information im Gedächtnis zu behalten und auf der Stelle an ihren Sohn weiterzugeben? Brigitte hat die Schlüssel zu einem Haus mit Garage. David hat gerade keine. Ich leite weiter. Ich organisiere das. Ich knüpfe die Verbindung zwischen meinem Sohn und meiner Tochter. Ich mache mich nützlich. Ist doch wunderbar. Vielen Dank, Mama. Es ist normal. Ich hätte das Gleiche gemacht. Das ist der familiäre Diensteifer, der einen zum Schuldner des anderen macht. Kommunizierende Röhren. Das ist die Definition einer Familie. Mutter sein, das bedeutet Gleichgewicht schaffen. Darauf achten, dass Brigitte nicht mehr Kartoffelbrei abbekommt als David. Das heißt, dafür zu sorgen, dass Brigitte, die Ältere, David ihre Sachen borgt. Du borgst deine Legosteine. Du lässt sie von deinem Netzwerk profitieren. Du borgst deine Garage. Und alle sind glücklich und dankbar. Das ist Solidarität. Keine Übergriffigkeit. Es gibt keine Grenzen und kein Eigentum. Man gibt für die Gruppe oder manchmal für den Clan. Die Botschaft war also angekommen. Sechstens. Wenn mein Bruder nicht plötzlich eine Woche Urlaub genommen hätte. Ich weiß nicht mehr, wo mein Bruder 1999 arbeitete. Womöglich war er bereits Techniker bei der Wartung und Instandsetzung des Wagenparks der Präfektur Rhône. Ist auch gleich. Jedenfalls hatte er eine Stelle, die ihm erlaubte, im Juni und sehr kurzfristig eine Woche Urlaub zu nehmen, bevor noch die richtige Urlaubszeit im August anbrach. Ich weiß nicht, ob es damals die gesetzliche Arbeitszeitverkürzung schon gab. Man müsste nachsehen. Aber wozu? Auch möglich, dass es am Dienstplan lag und sein Chef ihm nahegelegt hatte, jetzt seine aufgelaufenen Urlaubstage zu nehmen oder seine Überstunden abzubummeln, die sein Arbeitgeber nicht die geringste Absicht hatte auszuzahlen. Einer seiner Kumpel überließ ihm eine Einzimmerwohnung in Nizza, was wohl mit einer Lücke in der Vermietungsplanung zu tun hatte. Ich habe das nie in Erfahrung bringen können. So ein freies Apartment an der Côte d'Azur, das lehnt man nicht ab. Umso weniger, wenn man 11 Monate am Stück die Auspuffgase von Lyon und Umgebung eingeatmet hat und sich um einen Wagenpark von Blaulichtern hat kümmern müssen. Und an der Engelsbucht herrscht dann doch nochmal ein anderes Licht als in der Abschmiergrube, in der die Ölwechsel der Renault-Wannen der französischen Polizei durchgeführt werden. Mein Bruder hatte sein Leben organisiert. Seine Diensthierarchie, seine Kollegen, seine Frau. Der Kindergarten seiner Tochter, bloß eine Garage fehlte. Und das war ein Problem, das ich gegen meinen Willen lösen sollte. Er sollte am Samstagmorgen des 19. Juni losfahren und wir hatten soeben die Schlüssel bekommen. Der Zufall hatte alles richtig gemacht. Und her mit deiner 900er Honda Fireblade, du stellst sie hier in die Ecke, da wird sie dir keiner klauen. Siebtens. Wenn ich zugestimmt hätte, dass unser Sohn mit meinem Bruder in den Urlaub fährt. Aber mein Bruder hatte uns, ohne es zu wissen, eine Chance gegeben, davonzukommen. Einen Joker, den man hätte ziehen müssen. Da er großzügig und solidarisch war, schlug er mir vor, unseren Sohn für diese unverhoffte Woche in der Sonne mitzunehmen. Ich erinnere mich an unser Telefongespräch. Es hätte gereicht, dass ich Ja sage und der Unfall wäre nicht passiert. Es hätte gereicht, dass ich einen Luftsprung mache vor Freude angesichts der Vorstellung, dass unser Sohn die letzte Woche der Schule schwänzte und die Abschlussfeier samt der Vergnügungen verpasste, die diese letzten Tage immer begleiten. Stattdessen sagte ich denke darüber nach, Ich spreche mit Claude darüber und melde mich rasch zurück. Denk nicht nach. Sag ja. Der kleine Mann in meinem Ohr hätte mir zuflüstern müssen, es sei wichtig, dass unser Sohn eine Woche mit seiner Cousine und seinem Onkel verbringt. Viel wichtiger als Schule. Dass dies eine perfekte Gelegenheit war, die viel beschworenen Familienbande zu stärken. Ich hätte ein normaler Mensch sein müssen, statt besessen vor Angst. Ich habe nicht herumgefragt, aber da wir schon beim Thema sind, tue ich es jetzt. Wer würde seinen 8-jährigen Sohn, der noch nicht richtig schwimmen kann, eine ganze Woche lang ans Meer fahren lassen mit 2 Erwachsenen, von denen man nicht weiß, wie sie Kinder beaufsichtigen? Mit 2 Erwachsenen, mit denen ich wenig Umgang pflege, von denen ich gehört habe, durch meine Mutter, dass sie vor Ort ein Motorboot haben und dass außerdem zwischen Wohnung und Strand eine Straße überquert werden muss. Claude und ich kamen uns lächerlich vor, weil wir zögerten. Es war uns peinlich, das Angebot abzulehnen. Für wen hielten wir uns denn, so ein gefundenes Fressen zu verweigern? Waren wir solche Miesepeter, solche Spielverderber, solche Feiglinge, die zu keinem anderen Vertrauen haben konnten? Wir hatten unseren Jungen zum ersten Mal für ein Ferienlager eingeschrieben. Für 14 Tage im August. Denn unser Sommer würde hauptsächlich mit dem Umbau des Hauses verbracht werden. Und diese 2 Wochen fern von uns schienen uns mehr als genug zu sein. Ich rief meinen Bruder zurück und bog die Wahrheit etwas zurecht. Ich sagte ihm, sein Neffe müsse noch Jahresendprüfungen ablegen und da sei es nicht gut zu fehlen, was nicht stimmte. Ich sagte ihm auch, er habe eine wichtige Rolle bei der Choreografie im Rahmen der Schulfeier, was zum Glück für mein Gewissen stimmte. Ich spürte seine Enttäuschung und seine Zweifel daran, dass ich ehrlich zu ihm war. Tja, das ist wirklich schade. Sophie wird riesig enttäuscht sein. Sophie, die ihren Cousin maßlos bewunderte, der ihr zeigte, wie man bei den Großeltern über den Zaun kletterte, wie man heimlich die Nacht in der Gartenhütte verbrachte oder wie man die Pferde fütterte, ohne in die Finger gebissen zu werden. Das ist wirklich schade. Aber ich war erleichtert. Ich hatte unseren Sohn nicht in Gefahr gebracht. Es war uns gelungen, Nein zu sagen, ohne jemandem auf den Schlips zu treten. Es war ein weiteres Mal die falsche Entscheidung.
Melanie Straub mit der 3. Folge aus dem Roman Schnell Leben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Das Buch ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Die heutige Folge können Sie nachhören online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Mehr als 1 Million Kinder in Deutschland leben dauerhaft in Armut. Laut dem aktuellen Forschungsbericht von UNICEF rangiert Deutschland damit im unteren Mittelfeld der reichen Länder auf Platz 25 von 39. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Die Organisation fordert die Politik deshalb auf, effektiver und nachhaltiger in Kinder und Jugendliche zu investieren. Man gilt als einkommensarm, wenn man weniger als 60% des Durchschnittseinkommens im jeweiligen Land zur Verfügung hat. In der EU sind davon insgesamt 6 Millionen Kinder betroffen. Dazu kommen noch Familien, die es sich nicht leisten können, die Wohnung ausreichend zu heizen, abgenutzte Kleidung zu ersetzen oder Spielzeug zu kaufen. Am schlechtesten ist die Entwicklung in Frankreich und Großbritannien. In Frankreich ist die Kinderarmut im untersuchten Zeitraum um 10% gestiegen, in Großbritannien sogar um 20%.
Im Streit über den Haushalt für das kommende Jahr